3, 2, 1, talk to me.
Darauf zu achten, dass wir uns nicht schöner machen, schlanker machen, schön Anführungszeichen, als wir eigentlich sind. Also wirklich so mit gutem Beispiel vorangehen.
Und für jemanden, der jetzt nicht wie wir auf Social Media arbeitet, einfach
darauf achten, unterschiedlichen Menschen zu folgen.
Meine liebe Melody ist heute unsere Expertin des Abends. Ich finde das immer wichtig, dass man so einen Abend auch abrundet mit einer Person, die wirklich tief auch in dem Thema drin ist. Und du bist Autorin, Körperaktivistin und hältst auch oft Vorträge zum Thema Selbstliebe, was wir lieben. Ja, die erste Frage, was ist so vielleicht, damit du uns kurz abholst, deine eigene Geschichte zum Thema Körperakzeptanz?
Ja, das ist eine ziemlich lange Geschichte. Ich muss tatsächlich in meiner Kindheit anfangen. Ich war, bis ich 7 war, so ein total selbstbewusstes, freches Mädchen. Ich habe 2 jüngere Brüder. Ich wollte immer die Anführerin sein. Ich bin auf Bäume geklettert, habe mir andauernd die Knie aufgerissen. Also ich war so ein richtig wildes Mädchen. Ich habe mir alles zugetraut, was ich irgendwie machen wollte. Und mit 7 gab es so eine Sache, die passiert ist. Ich war mit meiner Mutter einkaufen. Ich habe es immer geliebt. Ich habe immer schon solche Kleider geliebt. Puffärmel, bunt, mehrere Lagen und habe in so einem Laden einen Rock gesehen, der hatte so Volants in allen Farben des Regenbogens mit so einem Blumenmuster. Und ich bin mit diesem Rock zu meiner Mutter gerannt und war so, Mama, dieser Rock, ich muss diesen Rock haben. Und meine Mutter hat mich damals nur angeguckt, den Rock angeguckt und meinte, oh, Melody, den kannst du nicht tragen. Der betont deinen dicken Hintern doch noch mehr. Ich muss dazu sagen, ich war kein dickes Kind. Ich war ein absolut durchschnittliches Mädchen. Also wenn ich die Bilder jetzt angucke, denke ich eher, das ist halt, ich bin dann immer ein schlankes Mädchen gewesen. Warum hat meine Mutter das gesagt? Und ich habe den Rock dann nicht bekommen. Und was damals passiert ist, war, dass ich ab dem Moment eben immer das Gefühl hatte, mit 7 wohl bemerkt, dass ich ganz doll aufpassen muss, also dass ich halt nicht dick werden darf oder nicht noch dicker, weil ich war mir dann sicher, dass ich halt schon dick bin, weil warum würde ich den Rock nicht kriegen, ne, wenn mein Hintern nicht schon zu dick wäre. Und ich habe dann mit 12 meine erste Diät gemacht, einen Obsttag, weil ich dachte, das ist doch super, ne, ein Obsttag, das ist, wirkt irgendwie so locker leicht, dann isst man halt nur Obst und ist dann am Ende ganz dünn und bin dann relativ schnell in eine Essstörung gerutscht. Ich bin 2 Jahre jünger als Kate Moss. Kate Moss war damals das gefeierte Topmodel, die war irgendwie 17, ich war 15, genau, der Heroin schick und das war damals wirklich krass. Das war ja noch vor Social Media, das war vor auch, dass man so viele Dinge hatte, wo man sich vergleichen konnte. Also ich frage mich heute immer, wie ist das denn trotzdem bei mir angekommen in meinem kleinen schwäbischen Dorf, dass ich Melanie ist mein echter Name, dass ich so aussehen muss wie Kate Moss. Und das hat mich damals aber in so eine Krise gestürzt, dass ich eben magersüchtig wurde und bis tatsächlich in mein erwachsenes Leben, also bis ich fast 40 war, also so 38, 39, so also vor 10 Jahren, ich tatsächlich dann geschafft habe, die Essstörung hinter mir zu lassen. Das hat super, super lang gedauert. Und das ist, und das, ja, ich finde es selber immer so krass, so zu erzählen, weil eigentlich habe ich wirklich den Großteil meines Lebens verschenkt. Also ich habe wirklich Lebensfreude verschenkt. Ich habe alle möglichen Momente verschenkt. Ich saß in Rio de Janeiro an der Copacabana. Ich war viele Jahre Moderedakteurin. Ich habe mir ja und bestimmt nicht ohne Grund diesen Job ausgesucht, weil ich wollte unbedingt immer was mit Mode machen. Ich wollte auch unbedingt immer mich mit schönen Kleidern umgeben. Und als ich dann Moderedakteurin war, ich war bei Gala und bei der Brigitte, ist meine Essstörung noch viel schlimmer geworden, weil dann war mir natürlich, ich bin nur 1,60, eine 1,60 große Frau kann natürlich gar nie so schlank und so eine Proportion haben wie ein Model, wie eine 1,80 große Frau. Und es war eine furchtbare Zeit, weil ich mich dann noch krasser vergleichen konnte. Als ich Kind war, habe ich mir immer so Collagen gemacht. Damals gab es natürlich auch Magazine, aber wir hatten immer die Kataloge zu Hause. Das kennt ihr alle gar nicht mehr. Weil's, doch, okay, die Älteren kennen das. Diese Quelle- und Otto-Kataloge, da habe ich mir immer die ganzen Models ausgeschnitten und auch damals schon aus Magazinen habe ich mir so Collagen gemacht und mich immer damit verglichen. Das war immer so, ich bin eingeschlafen, aufgewacht, habe mir immer diese Frauen angeguckt und wollte immer so aussehen. Und das ärgert mich heute so, weil diese Zeit ist einfach weg. Und diese Zeit, die ich damit verbracht habe, in meinem Zimmer so zu sitzen und darauf zu hoffen, wenn ich noch mehr hungere, dass ich dann irgendwann am Ende dieses Hungerns eine bessere Melody rauskommt, nur weil sie weniger ist. Und das finde ich das crazy daran. Das ist ja nicht nur bei mir so. Meine Geschichte weiß ich jetzt heute von meinen FollowerInnen, von meinen LeserInnen. Das ist meine Geschichte ist wirklich der absolute Klassiker, der absolute Klassiker. Also gerade in einem, bei Teenagern, gerade bei Mädchen fängt das Vergleichen an. Der Körper verändert sich, man wird runder, man kriegt irgendwie Brüste. Ja, und man hat dann merkwürdige Vergleiche, wie bei mir halt Kate Moss, die überhaupt nichts dafür kann, die einfach ja so damals auch gefeiert wurde von den Medien. Ich meine, sie hat, ist ja auch ihr Körper, so. Und auf einmal sollte das Ideal sein für Millionen von jungen Mädchen und Frauen weltweit. Und ja,
es ist so verrückt. Ich fühle gerade so krass mit. Ich wusste auch, ich werde jetzt schon emotional. Ich merke das schon. Meine Mutter hat mir öfters immer, wenn ich mich beschwert habe und so, gesagt, na, du wirst irgendwann zurückblicken auf diese Zeit und auf diese Fotos von dir, die du jetzt, du dich so beschwerst und du wirst dir denken, du sahst so toll aus. Bitte hör auf, Sekunden, Stunden, Tage, Wochen damit zu verschwenden. Du hast es ja gerade gesagt, die Zeit ist einfach weg. Ich kann es komplett
nachvollziehen. Ja, also all die Kleider, die ich nicht angezogen habe, weil ja. Ich dachte, mein Bauch ist irgendwie zu viel. Und das Ding ist, ich war ja immer schlank, da ich bis ich 38 war, eine Essstörung hatte. Ja. Das war natürlich scheiße. Ich war halt immer dünn, hab das aber gar nicht gecheckt, dass ich eigentlich immer schon die Figur hatte, nach der ich mich so gesehnt habe.
Man sieht das ja auch nicht, wenn man eine Essstörung hat.
Und weil ich immer dachte, ich muss noch mehr hungern, ich muss noch mehr machen, ich muss noch mal um die Alster rennen, ich muss noch mal ins Fitnessstudio gehen. Ich immer dachte, es kommt der Moment, an dem ich das fühle, an dem endlich so diese Erlösung fast schon kommt, in dem das Gefühl kommt so, jetzt gucke ich in den Spiegel und jetzt ist es richtig und jetzt bin ich 48, glaube ich, bin die Älteste. Und es ist nicht einmal gekommen, das Gefühl. Macht mich auch direkt, Gänsehaut. Es macht mich so sauer auch und so traurig, weil ich weiß ja, mittlerweile weiß ich, dass wir halt in so einem System leben, das gar nicht will, dass wir uns in unseren Körpern wohlfühlen, weil sonst würden wir die ganze Scheiße nicht mehr kaufen. Patriarchat, alles, aber es checkt man ja nicht, wenn man drinsteckt in dieser Welt.
Emotionaler Einstieg. Super kurz. Love it. Ja, es ist ja ein emotionaler, es geht nicht kurz, nee. Okay, wir machen trotzdem weiter, obwohl ich das noch sehr lange ausführen könnte mit dir. In einer britischen Studie gaben 9 von 10 jungen Frauen an, dass sie sich durch soziale Medien speziell unter Druck gesetzt fühlen, einem bestimmten Schönheitsideal zu entsprechen. Na, wir kennen es alle, wir müssen es nicht erklären. Wie sehr beeinflussen uns gesellschaftliche Schönheitsideale heute und versus damals? Du hast gerade schon angesprochen, Social Media versus die Magazine. Es ist ja nicht so, als hätten sich Frauen damals nicht verglichen. Na, nur heute ist es halt ein ganz anderes Level.
Ich komme mir vor wie so eine Zeitzeugin, ehrlich gesagt, weil es ist so witzig. Weil ich einfach in den 90ern groß geworden bin und ich bin auch oft in so Gruppen mit Teenagern, das sind alles Mädchen meistens, Teenager-Mädchen, die Essstörungen haben und rede mit denen. Und was mich da so oft so wirklich umgehauen hat, ist, dass die Gefühle, die wir unserem Körper gegenüber haben oder in dieser Gesellschaft haben, dass wir alle quasi das Gefühl haben, wir sind nicht dünn genug, wir sind nicht schön genug, wir müssen erstmal voll krass an uns arbeiten oder uns in enge Sachen quetschen, damit wir irgendwie quasi willkommen sind oder liebenswert sind, die sind die gleichen. Aber was sich heute natürlich verändert hat, ich habe früher Bravo-Mädchen und all die ganzen Magazine angeguckt, die es halt gab und die ganzen Kataloge, genau. Aber was natürlich heute ein krasser Unterschied ist, ist, dass wir uns in Sekundenschnelle mit Menschen auf der ganzen Welt vergleichen können und dass sich dadurch natürlich auch irgendwelche merkwürdigen Körper also in Anführungszeichen, super schnell auf der ganzen Welt verbreiten. Ich will die jetzt gar nicht alle erwähnen. Ihr kennt die eh alle.
Ja,
sind zu viele. Es ist heute so krass und egal in welcher Gruppe, mit welchen Jugendlichen ich spreche, alle sagen, dass der Druck enorm ist, dass sie sich gar nicht getrauen, Bilder von sich zu teilen. Und wir reden von 13-, 14-jährigen Mädchen, ne? die sie bearbeitet haben. Da werden keine Bilder hochgeladen, die nicht bearbeitet sind. Und wenn ich die Mädchen da mal sehe, also wenn ich mit denen so rede, in so einer Gruppe, wie wir jetzt sind, sind das so ganz normale, durchschnittliche Mädchen. Und wenn ich mir dann hinterher einen Instagram-Account angucke, falle ich teilweise wirklich hintenüber, weil das halt super auch schon so sexualisiert, also sich selbst sexualisiert. So ein Blick von unten, irgendwie Kussmund, dann noch krass bearbeitet. Also das ist heute so krass. Also heute, ich bin super froh, dass ich nicht heute nochmal 13, 14, 15 bin. Ich habe gerade gestern drüber nachgedacht, weil ich bin ganz ehrlich, ich war so krass in dieser Magersucht drin. Und Magersucht ist ja die psychische Erkrankung mit der höchsten Sterberate. Und das macht mich so unglaublich traurig, weil es sind einfach 20% der meistens Frauen und Mädchen schaffen das nicht. Ich habe das geschafft, aber ich weiß nicht, ob ich es geschafft hätte, wenn ich heute 13, 14, 15 wäre, weil Skinny Talk, was auch immer es alles gibt. Also dieses, früher gab es ja noch nicht mal Internet, als ich irgendwie Teenager, als ich jung war. Und heute, man muss ja nur irgendwas eingeben. Also man findet dann Applaus, man bekommt Applaus. Ich habe damals auch Applaus bekommen von meinem Umfeld. Das kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Das kaum wird man dünner und ich bin immer dünner geworden. Aber es hat damals niemand was gesagt, außer eine Lehrerin, die irgendwann was gesagt hat. Aber es wurde bei mir so krass gefeiert. Das war immer so, Mensch, deine Disziplin möchte ich doch mal haben. Oder Mensch, toll, Melodie, dass du so dünn geworden bist. Und ich meine, hallo, ich hatte Magersucht. Also, aber das,
es ist auch so, dass tatsächlich, da bekommen wir jetzt auch, die nächste Frage wäre tatsächlich auch, dass Body-Issues das Risiko für Depressionen, Angststörungen, Essstörungen etc. sehr erhöhen. Schätzungen zufolge entwickeln 8 bis 10 der jungen Frauen und 2 bis 3 der jungen Männern in industrialisierten Ländern, muss man dazu sagen, entwickeln halt eine klinisch relevante Essstörung. Und das sind eben Masochismus, Bulimie, Binge-Eating. Ich habe auch letztens mal drüber nachgedacht, wie krass diese Zahl ist. Das hört man ja immer so, wenn es um mentale Gesundheitstag und sowas geht, dass die zweithöchste Faktor oder Grund für, also zweitgrößte Sterberate bei jungen Leuten Selbstmord ist. Mhm. Muss man sich mal überlegen, es gibt so viele gefährliche Dinge auf dieser Welt. Ja. Und dann die Jugendlichen, es ist einfach die zweithöchste Sterbegrund. Ich find's verrückt. Wie kann man vielleicht solche krassen Folgen, wie du sie dann ja auch hattest, also Essstörungen, vor allem, die dann auch wirklich klinisch relevant werden, wie kann man das umgehen, um Schritt für Schritt dann eigentlich mehr Selbstakzeptanz zu finden?
Ich finde es immer super schwer, also als die Person, die da drin steckt. Ich glaube, was wir alle ändern können, wir sind ja alles Menschen, die hier sitzen, die Inhalte teilen auf Social Media, darauf zu achten, dass wir uns nicht schöner machen, schlanker machen, schöne Anführungszeichen, als wir eigentlich sind. Also wirklich so mit gutem Beispiel vorangehen.
Und für jemanden, der jetzt nicht, wie wir, auf Social Media arbeitet, einfach
darauf achten, unterschiedlichen Menschen zu folgen. Also wirklich sich selber so zu hinterfragen. Also das sage ich auch ganz oft. Also mich kennen viele Leute, die haben so ein ganz narrow Feld, wem sie folgen. Also sind zum Beispiel, ganz oft habe ich das auch in so Gruppen mit Teenager-Mädchen, dass sie dann nur super dünnen, weißen, jungen oder jugendlichen InfluencerInnen folgen. Mhm. Da ist keine einzige Person dabei, die wie ich dick ist oder die ein bisschen älter ist oder die ganz anderen Content macht. Und dann ist man natürlich in so einer kompletten, genau. Und das macht natürlich was mit einem. Ja, total. Aber das, ich glaube, viele, das fällt mir immer wieder auf in so Gruppen, egal wo ich bin oder in welchen Schulen ich bin. Viele denken, das hat natürlich auch was mit dieser TikTok, mit dem TikTok-Algorithmus zu tun, dass man dann einfach immer weiter scrollt und sich berieseln lässt und nicht drauf kommt, ey, ich kann mir das selber kuratieren. Ich kann selber entscheiden, wem ich folge, wem ich mein Like gebe, wem ich meine Aufmerksamkeit schenke. Mhm. Natürlich ist es total schwer, wenn man 13, 14 ist und man folgt jungen, hübschen, genau, man folgt denen. Also was ich mir so insgesamt wünschen würde, wäre echt einfach auch mehr Ehrlichkeit. Mhm. Ich merke das immer, ich hatte gerade vor ein paar Tagen ein paar Gedanken bei Instagram in meinen Stories geteilt und ich habe wirklich ohne Witz noch nie so viele, ich bin seit 12 Jahren bei Instagram, noch nie so viele Nachrichten bekommen.
Das sind die meisten.
Ich habe zum Beispiel geteilt, dass mich das gerade echt krass triggert, dass so viele in meiner Bubble diese bescheuerten Abnehmspritzen nehmen. Und das
Ozempic?
Super viele auch.
Echt?
Ja, und das ist gerade...
Um das kurz zu erklären für Leute, eine Spritze, die entwickelt wurde, das hat auch ist auch irgendwie hormonell so, ich kenne jetzt natürlich nicht die medizinische, wo die gespritzt wird, um quasi... Hunger
das auch Hunger, zu unterdrücken. Genau.
Ja, und dann, also es funktioniert halt leider wirklich. Und vor allem das Schlimme ist, dass ganz, ganz viele prominente Menschen in Amerika das halt extrem viel gemacht haben. Gerade am Anfang, man hat das komplett gesehen, weil so schnell nimmt einfach niemand ab, gesund. Auch wenn du, was weiß ich, wie lange nichts isst. Ne? Und das hat halt natürlich viele Menschen dazu getriggert. Wir kamen gerade in diesem bisschen, hatte ich das Gefühl, Welle, wo man gesagt hat, okay, jetzt können wir alle mal sein, wie wir sind und nicht uns irgendwie ständig optimieren wollen. Und dann kam Ozempic. Und vor allem das Schlimme ist, man gibt das jetzt jungen Kindern, weil die sagen, ja, das ist ja Pre-Diabetic-Kindern, weil man sagt quasi den Kindern, dadurch diesen jungen amerikanischen Kindern, muss man sagen, die sind so 9 oder 10, die sagen, ach du, trink mal weiter deine scheiß Cokes und, trink mal weiter dein Schmand und iss mal weiter deine Chips, du musst dein Lifestyle nicht ändern, du musst ein Ozempic nehmen, weil das kostet 1.800 Euro im Monat, by the way,
in Deutschland
für jede
200,
Familie.
Ja.
Es hat extrem viel, du kannst Pancreas auch Krebs bekommen?
Naja, das ist, also ich meine, dieses Medikament hat das Wirtschaftswachstum in Dänemark angetrieben. Also nur so viel dazu. Also mich hat das wirklich extrem belastet, weil dadurch, dass ich halt schon ein bisschen älter bin und schon ein bisschen länger auf dieser Welt unterwegs bin und dieses erste super krasse, diesen Heroin-Schick miterlebt habe und auch miterlebt habe, wie Anfang der 2000er, als ich schon Redakteurin war bei Gala, mitbekommen habe, wie mit Frauen umgegangen wurde, die in der Öffentlichkeit stehen. Damals war ich Moderedakteurin. Gala hat das damals nicht gemacht, muss ich dazu sagen, sondern die anderen Magazine. Es war so die Hochzeit der Tabloids, der Celebrity-Magazine in Deutschland auch. Es gab viel, viel mehr als heute. Und damals gab es wirklich Titel mit allen möglichen prominenten Frauen, die man sich vorstellen kann, Heidi Klum, Jennifer Aniston, Julia Roberts, wer auch immer, also aus dieser Zeit, ne, die damals eben so die super top prominenten Frauen waren, die auseinandergenommen wurden. Also bei Jennifer Aniston war es damals immer noch kombiniert mit, dass sie eben, hat sie jetzt einen Bauch, hat sie keinen, also weil ja auch immer dieser Kinderwunsch diskutiert wurde öffentlich. Es war wirklich so ekelhaft, wie mit Frauen umgegangen wurde. Also es war sowas wie, ich habe es mir vor kurzem mal rausgesucht, für einen Artikel so Moppelalarm am Strand oder Zellulite-Schock.
Und es gibt es auch immer noch eigentlich.
Es gibt es immer
bei der
noch.
Bei Bild, auf jeden Fall.
Aber es war damals...
Die Brigitte und die Bild für Frauen. So. Bei denen ist das noch... Aber früher war es ja alles
über Insta und so. Alle haben so, genau. Alle Magazine haben so geredet. Und es war so eine ekelhafte Zeit. Und es ist wirklich Anfang der 2000er eine harte Zeit für Frauen. Und genau das kommt eben gerade wieder. Mhm. Also die, das auch wie Britney Spears zum Beispiel auseinandergenommen wurde. Alle Frauen wurden auf so ein Podest gestellt, im absoluten hellen Licht. Und dann genau mit der Lupe angeguckt. Und das wurde dann, das war dann Breaking News oder eine Schlagzeile. Und das Ding ist, ich weiß ja, was das mit mir gemacht hat, weil ich hatte immer das Gefühl, wenn das schon mit den Frauen passiert, die prominent sind, die reich sind, die im Spotlight stehen, was reden denn dann erstmal andere Leute über mich? Was sagen denn die dann über Melody? Was hat die denn dann von Moppelalarm am Strand oder so? Ne? Und diese Zeit, die war so unglaublich hart und die kommt halt gerade wieder. Und ich weiß, alle, die so in meinem Alter sind oder die auch schon in der Branche länger arbeiten, schlagen gerade die Hände beim Kopf zusammen, weil jetzt ist ja nochmal anders. Früher, ich habe mir in der Zeit zum Beispiel auch Abnehmtabletten, Abnehmpillen aus China bestellt. Die haben wir uns damals alle bestellt. Alle, die in der Moderedaktion gearbeitet haben. Wow. Keine Ahnung, was. Also ich weiß, was da drin war. Ich wusste es damals nicht. Ich
ist das nicht, das waren das nicht so Würmer?
Nee, das,
die
nee.
Dann irgendwie so nee, abnehmen, nee. Bandwürmer?
Nee. Nee,
gab es aber auch in Amerika.
Nee, das waren so Abnehmpillen. Die wurden dann irgendwann mal vom Zoll auch, wie nennt man das so, abgefangen. Okay. Und da war halt super viel Speed drin. Also eigentlich habe ich 6 Wochen Speed genommen und natürlich super viel abgenommen. Aber und das haben wir damals gemacht. Und jetzt gibt es ja eben Ozempic. Und ja, ich weiß, dass in der Modebranche überall die Leute, die eh schon dünn waren, nehmen jetzt noch Ozempic. Und das macht natürlich was mit uns. Man sieht ja gar keine Körpervielfalt mehr. Das ist eben ja auch
Körpervielfalt. Ich würde gerne auf die nächste Frage, weil das ist genau das Thema. Ja. Wie bewertest du den Plus-Size-Trend? Wir gehen jetzt kurz in Richtung Plus-Size, weil das ist ja auch passiert. Also es ist ja auch stattgefunden. Und ich frage diese Frage bewusst, weil ich irgendwie auch ein bisschen damals das Gefühl hatte, in der Modebranche zumindest, dass es viele auch so ein bisschen als Greenwashing gemacht haben, viele Brands, dass sie halt gesagt haben, okay, wir machen jetzt mal 2 Jahre Plus-Size auf über so, keine Ahnung, auf dem Laufsteg, auf die Magazine und dann ist es wieder abgeebbt. Findest du den Trend, der Trend war gut? Oder der Trend ist jetzt auch wieder rückläufig?
Ich habe mir gewünscht, dass es kein Trend wäre. Ich wurde damals in der Zeit wirklich super oft in Interviews gefragt, denkst du, Body Positivity ist ein Trend? Und ich fand die Frage total unverschämt und war immer so, hä, nein, natürlich ist es kein Trend. Also ich hoffe, dass wir jetzt endlich alle verstanden haben, dass wir Diversität, Vielfalt von vornherein mitdenken müssen, dass wir einfach unterschiedliche, dass wir das auch wollen, dass wir auch wollen, dass wir repräsentiert werden und dass es nicht nur ein gutes Gefühl für uns alle ist, sondern dass es auch einfach geil ist, wenn wir so eine Vielfalt sehen und dass das in so einer kurzen Zeit sich wieder so krass zurückentwickelt, dass wir jetzt wirklich nur noch wieder die super dünnen, super jung auch aussehenden
auch
Models.
Androgyn wieder, ne?
Ja, also
so
sehr
männlich androgyn,
also sehr jung halt, also sehr
oder halt diese Fitness Girls ultra.
Also die ganzen großen Kampagnen sind ja alle so gecastet, dass es einfach super dünne Models sind und die gar keine, also gerade auf dem Laufsteg gab's gar keine Vielfalt mehr, also gar keine Körpervielfalt mehr. Mhm. Die ganzen Models, die plus size oder mid size waren, ist ja nochmal ein Unterschied, wurden fast gar nicht mehr gebucht. Und das Krasse ist, okay, Laufstegmode ist das eine, aber auch diese ganzen Kampagnen, die es ja auch gab von ein paar Jahren, Zalando, Adidas, all die großen Player, die haben alle Kampagnen gemacht, die wirklich eine Vielfalt gezeigt haben. Also ich meine es auch nicht nur eine Vielfalt in Form von Körpertypen, unterschiedlich dicke, oder, sondern einfach auch nicht nur weiße, nicht nur able-bodied Leute, sondern unterschiedlich ältere, jüngere, das ist komplett weg.
Ist wieder weg.
Ja.
Wie wichtig würdest du sagen, ist das soziale Umfeld bei der Selbstwahrnehmung? Weil du hast es ja vorhin schon einmal angedeutet mit deiner Mutter. Finde ich crazy. Ich glaube, keine unserer Eltern können sich da komplett rausziehen, dass man irgendwann mal den Körper bewertet hat von der Tochter oder von dem Sohn. Weil es halt damals einfach noch nicht so on top of mind war. Ich weiß noch, meine Mutter hat sich auch immer selber im Spiegel angeguckt und immer selber kritisiert. Und obwohl sie mich nicht kritisiert hat, hat man das ja immer so mitbekommen als Kind. Und man denkt halt so, ist halt normal, dass ich mich nicht schön finde. Und deswegen ist das halt für mich voll wichtig, so zu verstehen, wie wichtig sind die Kommentare und das, was halt nahestehende Personen, was sie dir für ein Feedback geben, egal ob es gut oder negativ ist.
Also aus der meiner Erfahrung und aus der Erfahrung von vielen anderen, mit denen ich spreche, kann ich wirklich sagen, das ist super wichtig. Also gerade das enge Umfeld, gerade die Eltern, die Omas, Mama, Papa.
Gib dir mal Tipps aktiv.
Wirklich nicht über die Körper der Kinder sprechen. Das ist absolutes No-Go. Kinder wissen auch in der Regel, wie sie aussehen. Also man muss die Kinder auch nicht darauf bringen, also den Kindern zu sagen, zieh mal den Bauch ein oder iss mal bitte ein Brot weniger. Wurde mir alles gesagt übrigens, ne? Also, oder streck den Bauch doch nicht immer so raus. Also das, ich meine, ich bin heute 40 Jahre älter, als mir das gesagt wurde, und ich weiß es immer noch. Und ich weiß, als ich die Erfahrung geteilt habe in meinem Buch, ich bekomme heute noch, das Buch ist ja schon ein paar Jahre jetzt, 3 Jahre alt oder so, bekomme immer noch Nachrichten von LeserInnen, die mir schreiben, dass sie genau das Gleiche gehört haben. Also das ist ein riesiger Einfluss. Also vor allem eben auch das, was du gesagt hast, dass man sich als Mutter oder als Bezugsperson, es gibt ja auch andere Bezugspersonen, ne, die mit Kindern oder mit Jugendlichen arbeiten, einfach nicht schlecht über den eigenen Körper reden, aber sich auch nicht an so Diät Gesprächen beteiligen. Mhm. Ich kenne das jetzt gar nicht mehr, weil mein Freundeskreis komplett anders ist, aber als ich früher in Redaktion gearbeitet habe, war das total normal, dass man sich in der Mittagspause hingesetzt hat und jeder hat entweder erstmal gesagt, was er eigentlich nicht essen will heute, oder eine Kollegin, das werde ich bis heute nie vergessen, die hat immer am Anfang des Essens ihren Nachtisch gegessen, was ich immer so weird fand, ich kenne von allen meinen früheren Gala-Kolleginnen immer noch die Ernährungsmerkwürdigkeiten, die sie da so, mhm. Eine hat immer Salat ohne Dressing, nur Salat ohne Dressing. Und das ist so, das macht ja total was mit einem. Ich war damals ja auch noch voll jung und einfach, ich finde immer, wir haben so viel, also wir sind doch so viel. Ich bin ja nicht nur meine Hülle, ich bin noch viel mehr als mein Körpertyp so. Und ich finde es auch total langweilig, wenn Leute erstmal anfangen, was sie nicht essen oder wie viel sie abnehmen müssen.
Was machst du denn für dich selbst, wenn ich fragen kann? Also um mal auf die positive Seite zu gucken, was gibt's denn für Dinge, nicht nur Alltagstipps, aber auch einfach so, wie sprichst du mit dir selbst? Weil das ist ja die Sprache, die wir eigentlich jeden Tag die ganze Zeit hören.
Weil, also da ich weiß, wie krass schwer es ist, ein gutes Verhältnis zu meinem Körper zu entwickeln, ich einfach so lange gebraucht habe. Und ich würde heute noch nicht sagen, dass ich irgendwie vor Selbstliebe irgendwie sprühe. Aber ich sage immer, dass ich mich an einer Freundschaft versuche. Und das ist was ganz anderes. Das ist für mich auch so ein ganz anderes Gefühl oder eine ganz andere Hürde, weil ich will mir eine bessere Freundin sein. Ich habe auch so ein Post-it, das ist genau gegenüber von meinem Schreibtisch, wo ich den ganzen Tag sitze und schreibe. Es ist wirklich so, ich will mir eine bessere Freundin sein. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil meine innere Stimme ist voll gemein. Mhm. Die ist voll gemein, immer noch da. Und ich weiß jetzt auch durch die ganzen Therapien, die ich gemacht habe, dass die auch nie weggehen wird. Also die ist immer da, aber ich bin manchmal so, dass ich halt sage, jetzt hör auf. Ich habe wirklich manchmal schon was laut gesagt. Dachte, oh Gott, zum Glück arbeite ich alleine.
Aber es war gut. Einfach ist ja der Beobachter ist ja eine Instanz und dann der kritische, ne, der Kritiker, der Innere ist ja nochmal eine andere. Und ich glaube, es ist auch okay, wenn die sich einmal kurz konfrontieren. Man fühlt sich dann halt kurz so ein bisschen multiple Persönlichkeiten mäßig. Aber ich glaube, heutzutage ist das normal. Wir haben so viele Anteile. Es gibt auch einen Anteil in mir, vor allem in meiner Follikelphase, der findet sich ultra hot. Ha! Toll. Und dann gibt's halt den Anteil in mir, der fühlt sich wie ein kleines Würmchen oft, ne? Und ich glaube, es, wie du voll schön gesagt hast, beide Anteile akzeptieren zu können und einfach zu sagen, ey, wir können auch befreundet einhergehen. Devil and Angel Style.
Mir versaut es heute halt nicht mehr einen Tag, wenn ich in den Spiegel gucke und mein Bauch ist irgendwie dicker, als ich vermutet hätte oder so, oder irgendwas passt nicht, oder?
Vermutet.
Ja, manchmal. Ja, mein Körper verändert, also das hatten wir, glaube ich, vorher gerade so. Körper verändern sich so krass. Also ich bin jetzt 48 und ich wirklich, nicht nur, dass man andauernd eine neue Kleider und eine andere Kleidergröße irgendwie hat, sondern durch Schwangerschaft, durch Periode, durch jetzt Wechseljahre oder was auch immer. Es ist, mein Körper ist auch nicht jeden Tag gleich, das muss er auch gar nicht. Aber wenn ich jetzt so in den Spiegel gucke, sehe ich nicht wie früher alles, was weg hat. Also was ich hässlich finde, sondern ich sehe halt einfach mich. Ich sehe, habe ich gute Laune oder nicht. Wenn ich schlechte Laune habe oder mich irgendwie gerade nicht schön finde, ist es echt einfach egal. Und das ist für mich die allergrößte Errungenschaft, sagt man das? Das, was ich das so geschafft habe, weil auch mit der Geschichte, ne, mit diesen vielen Jahren hungern und traurig sein und Scham und
auch vielleicht einfach nicht so wichtig.
Nee, es ist auch einfach nicht mehr so wichtig. Ja.
Ich sage mir meine Mama auch immer, es wird immer nicht mehr so wichtig. Also nicht unbedingt im Alter, einfach so, wenn man das Leben wird mehr als das. Und vielleicht wird dadurch die Stimme kleiner, nicht weil die Stimme kleiner wird, sondern weil das Leben halt mehr wird.
Das ist voll schön.
Ach, schöner Schlussstrich. Ja, dankeschön. Voll schön.